Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
In Berlin gehen die 57. internationalen Filmfestspiele ihrem Ende entgegen. Die Berlinale hat auch dieses Jahr wieder ein Fachpublikum aus aller Welt angezogen, ist aber auch das Tagesgespräch beim Berliner Publikum. Die markantesten Premieren des Festivals diskutieren nun Christiane Peitz vom Berliner Tagesspiegel und Martin Walder von der Zürcher NZZ am Sonntag. In einer Live-Sendung direkt vom Potsdamer Platz in der deutschen Hauptstadt. Das Gespräch leitet Pierre Lascher.
Christiane Peitz, Sie schreiben sozusagen als Lokalmatadorin für den Berliner Tagesspiegel. Wann hat für Sie persönlich die Berlinale angefangen?
Also das mit der Lokalmatadorin muss ich natürlich zurückweisen. Wir sind hier die Hauptstadt, liebe Kollegen von der Schweiz. Da bin ich dann natürlich auch gerne Lokalmatadorin in der Hauptstadt. Ja, die Berlinale hat für mich am 15. Januar um 11 Uhr morgens angefangen. Da lief die allererste Pressevorführung der Nebenreihe Forum. Ein deutscher Film, Jagdhunde, ein Debütfilm von einer Hochschulabsolventin Ann-Christine Reils, der gleich sehr gut und sehr interessant war und auch eins der Themen vorgab, die in den Nebenreihen so besonders stark sind dieses Jahr, nämlich Familien, die, wie sie über mehrere Generationen versuchen zusammenzuhalten und es die Welt ihnen nicht gerade leicht macht.
Das heißt, die Berlinale läuft für Sie eigentlich einen ganzen Monat?
Ja, für uns Berliner in der Tat, weil eben das Forum und das Panorama ab Mitte Januar, soweit sie die Filme schon haben, die auch in Pressevorführungen zeigen, was uns sehr freut, weil wir wissen ja alle, es laufen fast 400 Filme auf der Berlinale, über die kann keine Zeitung komplett schreiben, aber man wählt doch gerne die interessanten Sachen auch aus den Nebenreihen aus. Der Wettbewerb ist die Königsdisziplin, aber das Publikum geht sehr viel in die Nebenreihen und da laufen großartige Filme.
Martin Walder, Sie haben lange für Radio DRS berichtet, heute schreiben Sie für die NZZ am Sonntag. Können Sie sich noch an Ihre allererste Berlinale erinnern?
Ja, ich muss die Frage eigentlich auch zurückweisen, weil das ist wie wenn man eine Frau nach ihrem Alter fragt, lieber Pierre Lascher. Es muss 1972 oder 73 gewesen sein, so genau weiß ich es, also nicht mehr 35 Jahre. Und zwar war die Berlinale damals im Sommer. Und das war natürlich schon was ganz anderes, brütend heiß. Man konnte bis die ganze Nacht auf dem Savini-Platz bei einem schönen weißen Bier sitzen. Dann war noch natürlich noch die Mauer, es herrschte noch Kalter Krieg und die Berlinale hat sich immer so als Drehscheibe zwischen Ost und West verstehen wollen, hat sich unendlich Mühe gegeben, russische oder DDR-Filme sogar dann zu kriegen später und das hat sehr lange angedauert, bis dann die Mauer gefallen ist und die Berlinale wirklich etwas kosmopolitischer geworden ist. Dann gab es natürlich, waren die Vorstellungen alle noch im Zoopalast und da gab es dieses Atelier am Zoo und jetzt höre ich, dass das abgerissen werden soll oder teils abgerissen und dann kommen einem schon fast die Tränen. Man hat ja dann alle diese wunderbaren Filme gesehen, diese politisch engagierten Filme der damaligen Zeit im Forum, das Sie erwähnt haben, Christiane Peitz, die Arbeiterfilme, die Filme über Chile, Allende, all das war eine ungeheuer bewegte Zeit.
Die Drehscheibenfunktion, die Sie angesprochen haben, Martin Walder, gibt es die heute noch oder ist die entfallen? Das ist eine Frage eigentlich an beide von euch.
Also in jedem Fall versteht sich die Berlinale nach wie vor eminent als politisches Festival, was vielleicht daran liegt, dass Dieter Koslik, der jetzige Festivalleiter, ich sag's mal, flapsig ein Alt-68er ist, der sich dieses engagierte Kino auch sehr ans Revers heftet. Wie das sich ästhetisch dann ausnimmt, darüber können wir vielleicht noch reden, weil ich finde, dass dieses Jahr bei allen ehrenwerten politischen Absichten in vielen Fällen leider alles andere als überzeugend.
Ja, Drehscheiben gibt's ja fast nicht mehr, auch im Bahnbetrieb nicht. Und in so einem Zeichen der Globalisierung ist das Wort, glaube ich, nicht mehr am Platz. Es ist, die Welt ist völlig vernetzt und ein Filmfestival ist ein extremer Ausdruck davon.
Heute ist der 9. Tag der Berlinale mit ihren gegen 400 Titeln. Es wird gelobt, es wird gejammert wie immer. Alle sprechen vorab von den zahlreichen Filmen, die sich mit historischen Themen befassen hier im Programm. Frage, sind da wirklich mehr von dieser Sorte als sonst? Sind die Zeiten der Science Fiction möglicherweise vorbei? Gibt es da so etwas wie ein Zurück zur Vergangenheit?
Also die Berlinale ist in der Tat dieses Jahr sehr retro. Ich habe sie nicht gezählt, das ist aber so die gefühlte Menge der Filme, die vor allem im 20. Jahrhundert spielen, ist sehr, sehr hoch. Vielleicht historisiert sich da ja auch was. Also je weiter das 20. Jahrhundert zurückliegt, desto mehr scheint es ein Bedürfnis zu geben, das jetzt sozusagen auch zum Geschichtsbuch zu machen. Und deshalb gab es wirklich sehr, sehr viele Geschichtsstunden. Es gab so am Anfang der Berlinale gab es so zwei Tage, wo ich die ganze Zeit im Sommer 1945 war, mit so Filmen wie Der gute Deutsche, wo George Clooney durch das kriegszerstörte Nachkriegs-Berlin läuft. Und es gab aber etliche andere Filme, die im Zweiten Weltkrieg unmittelbar am Ende oder nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs spielen. Irgendwann dachte ich, ach lieber George Bush, mach doch mal endlich Schluss im Irak. Die Amerikaner sind ja doch immer noch Trendsetter im Kino. Und dass gerade die, auch Clint Eastwood mit seinem Letters from Iwo Jima-Film, wieder den Zweiten Weltkrieg behandelt. Also dass die Amerikaner, gerade dieses andere Amerika, sich so viel mit Kriegen beschäftigen, hat, glaube ich, etwas damit zu tun, dass es da im Moment einen eigenen Krieg gibt, der auch die Filmemacher, gerade auch die kritischen Filmemacher in Amerika umtreibt.
Interessante Bemerkung, die Sie gemacht haben, Christiane Peitz. Vielleicht liegt die Sache wirklich auch in der Arithmetik, nicht wahr? Also in den Jahrzahlen. Wir empfinden jetzt vielleicht schon 2007 das 20. Jahrhundert so ein bisschen ganz generell als das war einmal.
Ja, also mir geht das sehr stark so, das merke ich seit einiger Zeit, also nicht nur hier an der Berlinale. Das hat so mit dem Hitler-Film begonnen von Hirschspiegel. Wo der Hitler einfach so menschlich jetzt der Mensch geworden ist. Man muss das akzeptieren. Es ist eine neue Generation. Und diese Historisierung, die macht mir auch etwas zu schaffen im Kino, gebe ich ehrlich zu. Weil es hat hier an der Berlinale Filme gehabt über die Apartheid zum Beispiel, das Apartheid-Regime, über Nelson Mandela. Es hat einen Film gehabt über AIDS. Das war so in der Mitte der 80er Jahre. Jetzt sind das Phänomene, die wir noch in der Biografie miterlebt haben. Und wir haben auch die ersten Filme miterlebt. Und die waren unglaublich berührend, grausam. Also ich meine, was man an AIDS-Filmen damals gesehen hat, gerade auch im Dokumentarischen, das war schockierend. Apartheid-Filme, ich weiß noch, in Cannes, der ganze Saal hat geheult bei A World Apart oder Biko, über Stephen Biko. Das waren Filme, die einem, weil wir in dieser Zeit selber noch waren, unglaublich mitgerissen und aufgewühlt haben. Und jetzt diese Filme, wenn ich die jetzt so anschaue, die kommen so in einer gewissen Distanz daher. Und ich frage mich, dann hat das jetzt mit mir zu tun? Oder ist das einfach für eine neue Generation wieder gut? Also dieser Apartheid-Film von Bille August, der heißt Goodbye Bafana, der das Verhältnis eines weißen Aufsehers zu Nelson Mandela erklärt oder zeigt, der ist unglaublich didaktisch gebaut. Und es ist eigentlich wie eine Schullektion. Wenn ich Lehrer werde, würde ich das meinen Schülern vorspielen. Und das berührt mich nicht mehr. Und ich denke dann, die Geschichte wird so verkleinert. Aber ich glaube, es ist das Schicksal der Geschichte im Film, also je weiter die Distanz rückt.
Mir geht's ja so, dass es mir dann gar nicht so sehr darauf ankommt, ob der Film jetzt in der Gegenwart spielt oder 100 Jahre oder 50 Jahre oder bei den Persern, sondern wenn ein Film gut gemacht ist, wenn eine Geschichte genau erzählt ist, dann hat das immer sehr viel auch mit der Gegenwart zu tun. Also der Preisträger des Goldenen Ehrenbären dieses Jahr, Arthur Penn, dieser Hollywood-Rebell, der das New Hollywood mit erfunden hat, der hat gestern gerade seinen Preis hier bekommen. Und der sagte gestern eben auch, man kann, wenn man gut Filme macht, gar nicht umhin, immer das, was gerade gegenwärtig los ist, im Kopf zu haben. Und das kommt dann in den Bildern an. Das war bei ihm damals Vietnamkrieg, der kam dann in Bonnie and Clyde an. Und das finde ich entscheidend. Und wenn ich zum Beispiel den Robert De Niro-Film über die Anfänge der CIA sehe, The Good Shepherd mit Matt Damon in der Hauptrolle, und da einen Menschen sehe, der irgendwann, aus dem alles Leben irgendwann herausweicht, der wie ein Zombie durch seine eigene Existenz läuft, weil er völlig in seiner Funktion verschwindet, dann hat das sehr... Dann berührt mich das sehr, auch wenn das auch ein Historienfilm ist, auch wenn die CIA mit meiner Lebenswirklichkeit überhaupt nichts zu tun hat. Aber Menschen, die in ihren Funktionen alle Menschlichkeit verlieren, die kennen wir vielleicht auch. Oder man fragt sich das auch in seiner eigenen Funktion, in der man ist. Und dann ist mir das sehr nah, egal wie weit das historisch oder räumlich mir fern ist.
Ja, der Film war ja fast eher ein Psychogramm als ein Historienfilm. Und ich muss schon sagen, der Film geht ja fast 3 Stunden und ich bin von Anfang bis Ende interessiert dran geblieben. An einer Figur, die eine Leerstelle ist, die ein Vakuum ist, die es eigentlich gar nicht gibt. Weder im Beruflichen irgendetwas verrät von sich und im Privaten schon gar nicht. Also seine Ehe ist eine Katastrophe. Und Matt Damon ist der ideale Schauspieler für sowas. Der kann wirklich, er wird ja auch immer gerne so besetzt als enigmatischer Mann, der wirklich eine Leerstelle ist. Und dass mich das dran behalten hat, hat mich schon noch selber überrascht, weil ich fand es dann auch etwas zu wenig. Dann hat mich dann die Historie angefangen zu interessieren. Wie war das jetzt schon wieder mit der Schweinebucht? Wie war das mit dem OSS vorher, also dem Vorläufer vom CIA? Und wie war das danach? Und da bin ich dann etwas... das Verhältnis von Aufwand und Ertrag war mir dann etwas zu schmal geraten.
Robert De Niro will ja offensichtlich einen Folgefilm drehen, in dem er unter Umständen, in denen er die weitere Geschichte rund um die Figur, die von Matt Damon gespielt wird, erzählen will. Also ich muss sagen, ich bin vor allem auf etwas gespannt, was ich in diesem Film nun wirklich vermisse. Und da bin ich gespannt auf eure Reaktionen. Für mich sind Geheimdienste Dienste, die vor allem eine Aufgabe haben. Sie müssen fälschen. Nicht? Sie müssen die Information fabrizieren und damit die Gegenseite beliefern, um sie in Verwirrung zu bringen. Die Gefahr besteht natürlich automatisch, dass sie das auch mit der eigenen Seite machen. Und auf das habe ich während des ganzen Films gewartet, aber es kommt eigentlich nicht.
Naja, was aber schon entsteht, ist diese Atmosphäre von komplettem Wirklichkeitsverlust. Also die verstricken sich ja so in ihren eigenen Lügengespinsten und Fakes so sehr, dass sie selber, nicht nur ich als Zuschauer, sondern sie selber auch irgendwann gar nicht mehr wissen, was ist jetzt noch wahr, was ist jetzt erfunden, was haben wir inszeniert, was ist tatsächlich geschehen, wo sind die Guten, wo sind die Bösen. Alle sind ja sowieso mindestens Doppelagenten. Für welche Seite arbeite ich? Und diese Atmosphäre, finde ich, hat er sehr, sehr gut eingefangen.
Ja, und der Film gibt ja keine Hinweise darauf, also dass ich diese Dramaturgie steuern, erraten kann, was ist jetzt Fälschung, wo ist nicht Fälschung. Im Gegensatz zum Beispiel zu The Departed von Scorsese, wo ja Matt Damon auch mitspielt, da hat man immer Hinweise bekommen, aha, jetzt spielt der Doppelspiel, jetzt nicht, wer ist wer, die ganze Identitätsspielerei, die da losgeht, gibt immerhin mit Hinweisen, aber im Good Shepherd ist man geliefert und ich habe es dann auch aufgegeben, danach zu forschen, weil ich habe gemerkt, das ist nicht das Thema, sondern das Thema ist wirklich eben diese Leerstelle, das Vakuum.
Alles und nichts ist wahr.
Alles und nichts ist wahr, das so besser kann man es gar nicht sagen.
Ja, und man fühlt sich auch ertappt, weil der Wirklichkeitsverlust bei 10 Tagen im Kino sitzen ist ja auch erheblich für unser Eins. Man dann auch so ein bisschen Matt Damon steckt dann in jedem von uns drin.
Das Leben der Edith Piaf war eines der auffälligsten Themen aus der Vergangenheit, über die wir jetzt ausführlich gesprochen haben. La Vie en Rose, das Chanson, klingt für mich sehr nach. Ein Film aus einem Film, der mich eigentlich sehr, sehr gepackt hat. Es hat in diesem französischen Film, der am kommenden Donnerstag in den Schweizer Kinos anläuft, den Titel gegeben.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
Damit ist die Vergangenheit vorerst verklungen für uns. Das war übrigens die Originalfassung des Chansons von 1945. Ich habe gedacht, wir spielen die im Film eigentlich so gar nicht vorkommt, um noch einmal zu verdeutlichen, wir reden hier wirklich von den alten Zeiten. Nun, das Gegenteil, gibt es je einen einzelnen Film, der Sie, Christiane Peitz, Martin Walder, im gegenteiligen Sinn beeindruckt hat, indem er auf exemplarische Weise in der Gegenwart und von der Gegenwart handelt.
Sie meinen jetzt einen positiven Film? Mir fallen da leider viele negative ein. Ich verwandle die Frage jetzt mal ins Gegenteil und erwähne Border Town, ein Film mit Jennifer Lopez, basierend auf einer wahren Geschichte, die noch andauert, nämlich Frauen, die an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, Fabrikarbeiterinnen, die dafür ganz wenige Dollar unsere billig elektronischen Instrumente herstellen, werden auf mysteriöse Weise kommen, die ums Leben, werden vergewaltigt, ermordet, verscharrt. Und Jennifer Lopez läuft durch diesen Film und will diese Mordserie aufklären. Das ist bestenfalls ein B-Picture, würde ich sagen. Natürlich mit ehrenwerten Absichten. Drei Mütter dieser ermordeten Frauen waren auch hier in Berlin, um den Film mit zu promoten. Aber ich fand das fast schon zynisch, weil sich das ins Gegenteil verkehrte, dass da Leute, die ein echtes Leid, ein echtes Elend haben, dazu da sind, um ein Jennifer Lopez Star-Vehikel auf einem Festival zu promoten. Und da bin ich dann über unseren Berlinale-Chef Dieter Koslik wirklich sauer, dass er so einen Film in den Wettbewerb nimmt.
Das ist schon das Problem. Wie weit darf man gehen, in der Filmsprache etwas so anzuheizen, was ein entsetzliches Problem ist? Und an dem ja auch viele Filme sich jetzt in dieser mexikanisch-amerikanischen Grenze entlang bewegen, schon seit längerer Zeit. Und einen wie diesen habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, weil es wird alles ausgeschlachtet. Also Jennifer Lopez ist die Heldin, natürlich, und sie rennt wie Lola pausenlos, J-Lo rennt, oder? Pausenlos durch diesen allerdings Film, und man sieht Leichenberge, man sieht diese Vergewaltigungen aufs Scheußlichste, auch wirklich anmacherisch gefilmt. Man sieht ihre Silhouette vor einer brennenden Favela am Schluss. Es ist alles so auf Effekt getrimmt mit einer unerträglichen Musik. Das ist, wie Sie es haben gesagt, zynisch. Ich fand, es hat schon was fast etwas Obszönes dabei. Und umso mehr, als dann eben diese betroffenen Menschen da sind. Und ich kann das bis zu einem gewissen Grad ja noch verstehen, dass Jennifer Lopez sich so als Anwältin der Latinas oder der Latina jetzt sieht im Hollywood-Kino. Sie ist der große Star dort aus dieser Volksgruppe, und dass sie da natürlich sich auch als Botschafterin versteht. Aber so geht's einfach nicht. Der Film ist ja dann fast unfreiwillig komisch. Es wurde auch gelacht im Saal. Und
das Obszöne ist, dass es ein Film ist, wo es um ausgebeutete Menschen geht. Und er beutet das selber ästhetisch noch einmal aus, indem er nur auf Effekte und das Spekulative setzt. Und da, finde ich, gibt es so etwas wie so eine Ästhetik, Moral der Ästhetik auch. Ja. Und da, finde ich, hat ein Festival auch eine gewisse Verantwortung, zu schauen, mit welchen Bildern erzählen wir von solchen Themen, weil Bilder ja auch immer wichtiger werden, mit Bildern immer mehr Politik gemacht wird. Und eigentlich dachte ich immer, die Berlinale ist ein Festival, wo darauf großen Wert gelegt wird. Aber dieses Jahr...
Ja, Koslik muss natürlich darauf schauen, dass er die Filme bringt, die Leute, dass er sein politisches Programm durchsetzen kann, dass er für mich absolut ehrenwert vertritt, darum komme ich auch immer sehr gerne dahin. Und er muss natürlich dann schauen auf Filme, die versuchen, ein Problem darzubieten. Aber eben, es gibt Grenzen, wo es nicht mehr funktioniert. Und da hat er als Festivaldirektor tatsächlich eine Verantwortung, weil er setzt ja dann irgendwo auch eine Latte.
So. Mhm. Nicht vergessen, Antonio Banderas ist auch noch mit dabei, nicht wahr? Also die Star-Promotion trägt gleich zwei große Namen und verstärkt das alles noch und gibt der Sache doch einen sehr, sehr, sehr dubiosen Anstrich, muss man sagen. Aber Martin Walder, Sie haben andere Dinge gesehen, die gegenwärtigen Charakter haben.
Andere Dinge, das ist jetzt ein Plural, den ich schon fast wieder ein bisschen merkwürdig bin. Es dauerte bis gestern Nacht, bis ich etwas wirklich noch entdeckt habe. Eigentlich der erste Film, der mich so wirklich animiert hat und berührt und den ich interessant finde, der heißt Lost in Beijing. Das ist der internationale Titel. Der chinesische Titel heißt offenbar Ping Guo. Das ist der Name einer jungen Frau, die mit ihrem Mann nach Peking kommt vom Land. Sie mausen sich da mehr schlecht als recht durch. Er putzt Hochhausscheiben. Sie arbeitet in einem Massagesalon, wird dort vom Besitzer vergewaltigt, und der arme Ehemann schaut ausgerechnet beim Fensterputzen dann zu. Und das gibt dann eine ganz merkwürdige Geschichte, weil sie wird vergewaltigt, der Mann schläft auch mit ihr, sie wird schwanger und man weiß nicht, wer der Vater ist. Und an dieser Stelle kippt der Film fast in eine Groteske manchmal, weil alle entdecken plötzlich ihre wahnsinnige Kinderliebe. Dann denke ich ja, diese Figuren, das stimmt ja überhaupt nichts. Erst ist dieser Salonbesitzer ein Kotzbrocken, auf Deutsch gesagt, dann wird er zum rührenden, werdenden Vater. Und trotzdem, das verunsichert mich aber auf eine produktive Weise, weil dann denke ich, ja, was hat das jetzt für einen Signalwert in China? Was will die Regisseurin, ist eine junge Mit-30erin, was will sie damit sagen? Und mit solchen Irritationen spielt der Film ständig. Und was er ganz hervorragend gemacht, er ist mit dokumentarischem Stil gedreht. Die Frau war Dokumentaristin, Reiskameras, Zooms, Schwenke, es wird einem am Anfang schier schlecht, wie dieses Peking gezeigt wird, und das hat natürlich auch Methode. Der Film beruhigt sich dann auch in der Filmsprache, wird viel intimer, wenn die Menschen endlich ein bisschen zu sich kommen. Aber was da zwischen Mann und Frau, zwischen Stadt und Land in diesem Film entfesselt wird, das hat mich von A bis Z fasziniert. Das geht fast 2 Stunden. Das ist sehr modern erzählt. Nicht?
Ja, und da steht die Ästhetik wirklich im Dienst der Figuren, die mir eben nahegebracht werden. Ich kapiere, wie das ist, in einer Stadt wie Peking zu leben, die gigantisch ist. Man sieht immer mal wieder im Hintergrund diese schier unendlich riesige Stadt. Und trotzdem ist es immer eng. Deshalb die Kamera ist immer sehr nah an den Figuren und drängend. Das ist eine sehr interessante Körperchoreografie, egal ob die Leute sich prügeln oder ob sie Sex haben. Das ist immer so ein Gerangel und ein Clinch, in dem die miteinander sind. Und man merkt, wenn so viele Menschen auf so engem Raum leben, wie sich das anfühlt. Ich kann das richtig körperlich nachvollziehen, wenn ich diese oft unscharfe, wackelige, sich mit ins Bild, ans Bild drängelnde Kamera gewissermaßen habe. Und das finde ich ganz toll, wenn Filme das hinkriegen, mir so ein Gefühl, auch ein körperliches Gefühl zu verschaffen, wie es ist, in anderer Leute Haut zu stecken. Und das machen die Chinesen schon einer ganzen Weile mit DV-Kameras, also unter der Zensur wegtauchend, wobei dieser Film ja offenbar ein paar Schnitte hat erleiden müssen, offenbar von einem schmutzigen Tiananmen-Platz oder ähnlichem, wie wir kurz vor der Berlinale erfahren haben. Aber diese Filme liefen bisher immer in den Nebenreihen, als sozusagen das neue, junge, asiatische, im Besonderen chinesische Kino, wo ja nun es mit den Menschenrechten und der Demokratie noch nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Und ich finde es toll, dass so eine Filme jetzt auch mal im Wettbewerb laufen. Normalerweise gibt es hier immer eher die Trennung, das Ästhetische, das Experimentelle, Interessante, Unsaubere läuft in den Nebenreihen und das gediegenere, konventionellere Kino dann im Wettbewerb. Davon gab es mir aber insgesamt dieses Jahr zu wenig. Das ist eigentlich die einzige Ausnahme, die ich in Erinnerung habe. Der Koreaner vielleicht noch, Park Wan-chok, so ein völlig durchgeknallter Film, so einer flog über das Kuckucksnest auf Koreanisch. Aber ansonsten ist es wieder so die klassische Arbeitsteilung zwischen Publikums, also Audience Pleaser im Wettbewerb und der Rest in den Nebenreihen. Auch das finde ich nicht ganz gelungen dieses Jahr.
Christiane Preitz, von den deutschen Filmen haben wir eigentlich bis jetzt gar nichts gesagt. Wie kommt das?
Naja, letztes Jahr war ja dieses unglaublich starke deutsche Jahr mit 4 deutschen Filmen im Wettbewerb und dann auch noch so starken Leuten wie Detlef Buck oder Dominik Graf in den Nebenreihen. Das lag einfach daran, das war der Zufall, dass so viele wichtige deutsche Filmemacher ihre Filme fertig hatten letztes Jahr. Ja, auch noch andere, wie das Parfüm, die dann den Rest des Jahres im Kino waren. Deshalb ist dieses Jahr die Auslese etwas dünner. Es gab 2 deutsche Filme im Wettbewerb. Die Fälscher von Stefan Rusowitzki, eine wahre Geschichte auch. Im KZ Sachsenhausen mussten die Sträflinge Blüten drucken, englische Pfund und amerikanische Dollar, um den Feind zu schwächen und die deutsche Kriegswirtschaft aufzumöbeln. Und die haben das einerseits gemacht, weil sonst wären sie sofort umgebracht worden. Andererseits haben sie es auch ein bisschen sabotiert, weil sie natürlich keine Lust hatten, die Nazis zu unterstützen. Und ich fand den Film, ich habe so ein bisschen Angst gehabt, in KZ-Film im Wettbewerb hatten wir seit Nackt unter Wölfen nicht mehr einen Film, der zu 90% im KZ spielt. Aber er hat es, glaube ich, ganz ordentlich hingekriegt und nichts falsch gemacht. Es ist ein gediegener, auch eher konventioneller, für ein größeres Publikum gemachter Film. Ein Streit zwischen dem Idealisten, gespielt von August Diehl, und dem Realisten, der einfach sagt, komm, wir müssen hier überleben, gespielt von Karl Markowitsch, der das mit sehr ungerührter Miene macht, was ich sehr gerne mochte. Und man kann dem ganz gut zuschauen. Ich hatte das Schlimmste befürchtet und war angenehm überrascht. Der andere Film, Christian Petzold, fast schon Stammgast auf der Berlinale, war vor 2 Jahren mit Gespenster hier. Und jetzt wieder ein Gespensterfilm. Nina Hoss spielt die Hauptrolle, eine Ostdeutsche, die ihren Mann und die Pleitefirma in Wittenberge an der Elbe verlässt und nach Hannover geht und dort in die Welt des Venture-Kapitals gerät. Das Ganze hat so seltsame ästhetische Aussetzer und ist wie so in so einer Traumzeit erzählt und hat deshalb auch am Schluss eine sehr überraschende Wendung, der viele Leute nicht folgen konnten. Der ganze Schluss stellt den Film vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf und viele sind da ausgestiegen.
Ja, wollen wir jetzt sagen, wie er das macht? Also mich erstaunt, dass Sie das sagen erst am Schluss. Ich habe es relativ bald geahnt, weil es geht um einen Unfall. Also die Vergangenheit in Gestalt des Ehemanns holt die junge Frau ein und er rast mit ihr über eine Brücke. Und dann krabbeln sie aber aus den Fluten wieder hervor. Und ich dachte, dass die so beide wieder hervorkrabbeln und dass die Tasche und der Koffer auch gerade noch am Strand liegen. Das muss etwas bedeuten.
Und dass Nina Hoss die ganze Zeit eine rote Bluse
eine
trägt.
Eine rote Bluse trägt. Ja. Und dann merkt man oder ahnt man, das könnte der Film sein, der ja bekanntlich in der Todessekunde noch abläuft, nämlich die Vergangenheit. Hier aber nicht die Vergangenheit, sondern eben die Zukunft. Und zwar eine kapitalistische Zukunft, eine globalisierte Zukunft dieser jungen Frau, die ja auch zu den Losern gehört, wie ihr Mann auch. Und die dann aber irgendwo sich plötzlich zurechtfindet in dieser Finanzhai-Welt. Und das ist so, das gibt diese Irritationen und auch Komik des Films. Aber sonst, also Frau Hoss geht schon sehr lange ständig auf Absätzen über Landstraßen und entlang gerader Autobahnen und hat immer dieselbe Bluse an, oder?
Ja, es ist ein sehr philosophischer, sehr stilisierter,
Sie sagen jetzt
bis auf wenige Menschenlehrer-Film, ja. Also in Hannover, das ist alles auf dem alten Expo-Gelände gedreht, sieht man nie irgendjemanden auf der Straße. Es ist eine menschenleere Welt. Am Ende kapiert man, okay, sie träumt ihr ungelebtes Leben. Das macht schon alles Sinn. Christian Petzold ist ein unglaublich schlauer Filmemacher. Aber mir ist es dieses Mal, ich mag ihn sehr, ich schätze seine Filme sehr, mir ist es dieses Mal ein bisschen zu konstruiert, ein bisschen zu ausgedacht, zu schlau.
Ja. Christiane Peitz und Martin Walder, wenn Sie morgen einen einzigen Preis zu vergeben hätten an einen einzigen Film dieses Festivals, welcher Film wäre das denn?
Na, ich würde ihn Ex Aequo, The Good Shepherd und Lost in Beijing geben.
Er hat gesagt, einen einzigen Preis. Ich habe sofort auch kokettiert mit der Ex
Aequo-Lösung. Okay, dann nehme ich The Good Shepherd. Weil ich finde es ein gutes Jahr, weil es so ein gut Menschenfilme-Jahr war. Und der Beste war aber der Bad Guy. Die Bad Guys sind einfach immer noch die Besten im Kino. Deshalb nehme ich The Good Shepherd.
The Good Shepherd. Für mich ist es Lost in Beijing von gestern Nacht.
Morgen Samstagabend werden die Preise verliehen. Die Spekulationen überquellen einstweilen bis dahin. Christiane Peitz, Martin Walder, ich darf mich für die Auskünfte bedanken. Aus Berlin verabschiedet sich Pierre Lascher.